ARD Sounds.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich darf mich bedanken für den netten Empfang hier in Hamburg. Für das.
Im Juni 2025 hat Lars Klingbeil Hamburg besucht. Da war er noch neu in seinem Job als Vizekanzler und Finanzminister. Und als Finanzminister ist Klingbeil ja auch der Chef des Zolls. Und da gehört es eben auch zu seinen Aufgaben, die Zoll-Jahresstatistik vorzustellen. Das klingt erstmal nicht so sexy, das ist auch eine sehr eingefahrene Routine. Das wird einmal im Jahr gemacht vor der Öffentlichkeit.
Hab den Zoll jetzt in den ersten Tagen als Finanzminister wirklich auch schätzen gelernt. Die Arbeit ist sehr bedeutend.
Und Klingbeil hat diese Statistik extra im Hafen vorgestellt. Hinter ihm sieht man Zollschiffe, er ist in blauer Zöllneruniform. Und diese Vorstellung der Statistik ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, den rund 50.000 Zöllnerinnen und Zöllnern für ihre Arbeit zu danken und auch zu erklären, wo man selbst Schwerpunkte sieht.
Der Zoll leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit unseres Landes. Er ist ein entschiedener Akteur, um internationale Sanktionen durchzusetzen und organisierte Kriminalität zu bekämpfen.
Und dann geht es bei dieser Rede eben um Geld. Geld, das der Zoll im Jahr 2024 eintreiben konnte. Hinterzogene Steuern zum Beispiel, verschiedene andere Sachen noch. Aber es gibt eben auch eine Zahl, die wirklich aufhorchen lässt. Auch international.
Der Zoll hat im Jahr 2024 insgesamt 32 Tonnen Betäubungsmittel sichergestellt. Schwerpunkt ist immer wieder die Aufdeckung des Kokainschmuggels aus Süd- und Mittelamerika. Und ich will es deutlich sagen, es geht hier um Drogen, die Menschen zerstören. Es geht um Milliardengeschäfte von Kartellen, die international vernetzt sind und die wir mit effektiver Ermittlung zerschlagen müssen. Und genauso geht der Zoll gegen diese Kokainschwämme vor. Fast alle Sicherstellungen von Kokain in unseren Häfen gehen auf Ermittlungserfolge des Zolls zurück.
Und dann kommt's.
Ein wichtiger Erfolg ist der Rückgang der Kokainsicherstellung im Jahr 2024 auf 16 Tonnen. Zum Vergleich, 2023 waren es noch 40 Tonnen. Und dieser Rückgang zeigt, dass Kontrollen und ein hoher Ermittlungsdruck wirken. Es kommt weniger Kokain in unseren Häfen an.
Wow, es kommt weniger Kokain in unseren Häfen an. Das klingt doch so, als wäre die Kokainwelle am Abebben.
Ja, finde ich auch. Die Zahlen sprechen hier erstmal eine klare Sprache, vordergründig. Also wenn man jetzt alle Sicherstellungen in Deutschland sich anschaut, dann wurden 2023 43 Tonnen Kokain sichergestellt. Ein Jahr später hat sich diese Zahl dann fast halbiert auf 24 Tonnen. Und 2025 waren es dann nochmal deutlich geringere Mengen.
Also die Sicherstellungsmengen gehen runter.
Die gehen deutlich runter und zwar nicht nur in Hamburg, ganz massiv auch in Antwerpen. Von 116 Tonnen 2023 auf 55 Tonnen 2025. Und das gleiche Bild gibt es auch in Rotterdam, also auch in den Ländern, wo aufgrund ihrer großen Häfen traditionell das meiste Kokain schon immer ankam.
Klingt nach einer guten Nachricht, aber was heißt das wirklich für das Geschäft mit Kokain? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen, in der zweiten Folge von Kokain ohne Ende.
As a response to the government's crackdown on drug trafficking.
Der Straßenverkaufswert, der liegt geschätzt bei 500 Millionen Euro.
And we have to think of drug trafficking as a business.
Dann wurden auch gleich wieder die Waffen gezogen.
Die Täter hat Kriegswaffen mittlerweile ausgerüstet, die auch rigoros davon Gebrauch machen, wenn die Lieferung gestört wird.
The cocaine highway between the Azores and the Canary Islands in Spain.
Kontrollen und ein hoher Ermittlungsdruck wirken. Es kommt weniger Kokain in unseren Häfen an.
Es ist einer der größten Drogenfunde der vergangenen Jahre. Ermittler haben in Wilhelmshaven mehr als 8 Tonnen Kokain sichergestellt.
Und die Täter haben jetzt verstanden, dass wir das auch verstanden haben und mussten natürlich ihre Geschäftsmodelle anpassen.
Organisiertes Verbrechen. Kokain ohne Ende. Folge 2. Die unsichtbare Welle.
Roman Leberger, Investigativreporter vom WDR und Benedikt Strunz, auch ein solcher vom NDR, haben recherchiert, zusammen mit einem Team von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und in dieser Folge erfahrt ihr, warum die Erfolgsmeldungen des Zolls nur auf den ersten Blick erleichternd für die Drogenfahnder sind und was ihnen gerade wirklich Sorgen bereitet. Außerdem hat Benedikt die Zäune rund um den Hafen getestet. Mit welchem Ergebnis erfahrt ihr auch? Ich bin Lena Gürtler von der NDR-Investigation. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Benedikt, bevor wir uns mit dir im Hafen rumtreiben, muss ich erst nochmal auf Lars Klingbeil zurückkommen. Er sagt ja, dass weniger Kokain gefunden wird. Das ist ein Erfolg, weil offenbar die Ermittlungen durch den Zoll und auch die besseren Sicherheitsmaßnahmen in den Häfen wirken. Roman, siehst du das auch so?
Ich glaube schon, dass der größere Ermittlungsdruck in den vergangenen Jahren zum Erfolg geführt hat. Die Polizei hat ja da massiv aufgerüstet. Es gab einige spektakuläre Ermittlungsdurchbrüche. Ich erinnere zum Beispiel an die Hacks der Gangster-Messenger-Apps EncroChat und SkyECC. Das wurde ja auch breit berichtet, dass die Polizei dort sich einhacken konnte in diese von Gangstern genutzten Chat-Nachrichten. Und der Fokus der Behörden auf diese Häfen hat das Milieu definitiv nervös gemacht. Ich kenne jetzt keine Statistik dazu, aber die Sicherheit in den großen Häfen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Das war in der Vergangenheit ein ziemliches Problem und das wurde auch von Polizei und Zoll immer wieder beklagt.
Das war übrigens auch der Grund, warum ich 2024 versucht habe, auf das Gelände des Zolls im Hafen dazu kommen.
Alles klar, aber wie muss ich mir das vorstellen?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine E-Mail bekommen, die war ziemlich knapp. Da stand sowas drin wie heute Kokainlieferung im Hafen und dass ich vorbeikommen soll, wenn ich kann. Und eben ganz wichtig, da stand auch der Ort drin. Und das war die Containerprüfanlage des Zolls, die ist mitten im Hafen. Das ist ja so ein großes Gelände mit einem ziemlich großen Parkplatz und einigen Gebäuden da drauf. Und dann, ganz wichtig, das Herzstück, so ein langes tunnelartiges Gebäude, in dem werden eben die Container geräumt.
Okay, Benedikt, aber Moment, noch mal ganz kurz, noch mal Pausentaste. Was heißt hier, ich habe eine Mail gekriegt, heute Mittag Kokain im Hafen. Also wie kommst du an sowas?
Ja, ich kann es natürlich nicht im Detail erzählen, von wem und so. Aber in dem Fall war es eine Quelle, die mir aus einem ganz bestimmten Grund geschrieben hat. Dieser Kokainfund war schon gemacht worden und das Kokain sollte dann noch mal in dem Container auf die Prüfanlage und da geräumt werden. Und die Quelle wollte mir einmal sagen, hör zu, heute kommt dieser Kokainfund eben auf diese Anlage, auf diese Prüfanlage vom Zoll. Und diese Anlage, die ist einfach wahnsinnig schlecht gesichert. Also es gibt da Leute, auch einige Leute, Zöllnerinnen und Zöllner, die sich wahnsinnig unwohl fühlen auf dieser Anlage, weil sie einfach Angst haben, dass sie von Drogenbanden überfallen werden können, wenn da Kokainlieferungen ankommen. Und ich wollte eben testen, ja, ist das jetzt wirklich so, kommen wir da einfach so drauf?
Und, bist du unbemerkt reingekommen?
Ja, also man muss sagen, leider ja. Ich habe mir, weißt du, so MacGyver-mäßig überlegt, wie komme ich da rein, oder? Aber ich bin dann so einmal einfach nur außen rum gegangen und dann war so ein Loch im Zaun und Loch im Zaun im Sinne von, da fehlte einfach ein paar Meter Zaun und dann bin ich einfach reingelaufen.
Und dann, wie ging es weiter? Du warst drin?
Genau, ich war dann drin, das war so ein bisschen seltsam. Irgendwie habe ich mir vorgestellt, es kommen da jetzt Leute, die mich auf den Rücken legen und ich fliege da wieder raus. War aber nicht so. Ich habe dann angefangen, irgendwie mit dem Handy rumzumachen, so zu tun, als würde ich telefonieren, weil ich dachte, es ist unauffälliger und es hat funktioniert. Ich war dann eine halbe Stunde so drin, irgendwann wurde es zu langweilig und dann bin ich halt irgendwann wieder rausgegangen. Und der Fairness halber muss man dazu sagen, als ich dann davor stand und irgendwie noch so ein bisschen am Film war und so, dann kam auch eine Kontrolle, hat mich angesprochen. Und als dieser Container mit dem Kokain ankam, dann waren auch so ein paar harte Jungs da mit Sturmmaske und so, die den geschützt haben. Aber man muss sagen, wenn ich gewollt hätte, irgendwas Schlimmes gewollt hätte, hätte ich davor reingehen können aufs Gelände und wäre da gewesen.
Wäre interessant zu sehen, ob das heute immer noch so leicht geht. Ich befürchte ja. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass es in den vergangenen Jahren, dass sich da was getan hat in Hamburg. Die Polizei hat zum Beispiel ein Hafensicherheitszentrum aufgebaut. Da kommen wir später noch zu. Aber auch in Rotterdam und Antwerpen, den Städten mit den größten Häfen eben, da hat sich was getan, einfach weil dieser Kokainschmuggel zwischenzeitlich wirklich komplett aus dem Ruder lief.
Also mengenmäßig aus dem Ruder lief.
Genau, mengenmäßig, aber dann eben auch, was die Präsenz dieser Banden in den Häfen angeht, deren Methoden und Vorgehensweisen. Wir hatten da wirklich Situationen, auch hier in Hamburg, in denen diese Kokainbanden Hafenmitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit abgefangen haben und verprügelt haben. Und weil sie eben verhindern wollten, diese Kokainbanden, dass ein bestimmter Terminalarbeiter, dieser Mann zu einer bestimmten Uhrzeit an einer bestimmten Stelle im Hafen auftaucht und dort was sieht, was er nicht sehen sollte, deswegen haben sie ihn eben schwer verprügelt. Das zeigt eben, wie brutal die auch vorgehen. Und ich erinnere auch im Sommer 2023 an diese Welle von Einbrüchen im Hamburger Hafen. Das ging auch durch die Presse damals. Da war ein automatisiertes Terminal, das abgeschaltet werden musste aufgrund dieser Vorfälle. Wie die Lemminge sind da über viele Tage hinweg immer wieder junge Männer eingebrochen, haben versucht, dort diesen Zaun zu überwinden, sind auf das Terminalgelände gelangt. Und insgesamt wurden dann innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, es waren ungefähr 40 Personen verhaftet, die eben diese Einbrüche gemacht haben.
Ich erinnere mich daran und die kamen, glaube ich, alle aus den Niederlanden, oder?
Genau, das waren alles Jungs aus Holland. Die waren höchstwahrscheinlich auf der Suche nach einer Kokainlieferung in irgendeinem fehlgeleiteten Container. Und die Bosse in Holland haben offensichtlich gesagt, Jungs, wir brauchen dieses Koks. Brecht dort bitte so oft ein, bis ihr das eben wieder habt. Und das zeigt schon mal die große Gefahr, die auch hier für den Hafen, für Hafenmitarbeiter besteht. Es war richtig was los hier. Das habt ihr ja schon in der ersten Folge besprochen. Und auch in Rotterdam und Antwerpen war die Situation sehr dramatisch. Und letztlich haben sich diese drei Städte in der Konsequenz dann an einen Tisch gesetzt, um konkrete Maßnahmen zu verabreden. Und sie haben sich ausgetauscht.
In Antwerpen beobachten wir, dass in den Häfen viel getan wird, um die Sicherheit zu verbessern. Zum Beispiel Bodyscans, die immer häufiger eingesetzt werden und auch mehr Einsatzkräfte vor Ort. Es gibt eine spezielle Hafenpolizei mit 85 Mitarbeitern. Außerdem verfügen wir über ein System namens Portwatch, mit dem das Hafenpersonal oder andere Personen, die durch den Hafen laufen, verdächtiges Verhalten anonym melden können. Damit sollen die Häfen vor der Unterwanderung durch kriminelle Organisationen geschützt werden. Und all diese Best-Practice-Maßnahmen teilen wir mit unseren europäischen Partnern.
And we are putting all these best practices also today on the table, so that we can share them with our European partners.
Das ist Ine van Wimersch, die Drogenbeauftragte von Belgien. Die habe ich auf einem Hafensicherheitsgipfel in Hamburg getroffen. Das war bereits Ende 2023. Und da haben sich eben Vertreter aus verschiedenen europäischen Hafenstädten ganz konkret darüber ausgetauscht, wie sie auf die Kokainwelle reagieren können und sollen.
Ja, also ich erinnere mich daran, dass wir schon bei unserer ersten Folge, unserer ersten Staffel zur Kokainwelle, könnt ihr übrigens in ARD Sounds nachhören, vom damaligen Bürgermeister von Antwerpen, Bart de Wever, diese Warnung gehört haben, dass das, was gerade in Antwerpen passiert, das wird auch bald in Hamburg und in anderen europäischen Hafenstädten passieren. Und dass man da zusammenarbeiten muss, hat er dafür plädiert. Ja, aber das hat dann offenbar noch eine ganze Weile gedauert, bis dazu kam.
Total. Das hat richtig lange gedauert. Auch bis hier in Deutschland und Europa den zuständigen Politikerinnen und Politikern wirklich klar war, dass wir einfach vor richtig ordentlichen Problemen stehen. Und Bart de Wever hat recht behalten. Also das hat sich alles so bewahrheitet. Aber irgendwann wurden dann tatsächlich viele Maßnahmen umgesetzt. Das waren Kleinigkeiten. Auch hier in Hamburg wurden Maßnahmen umgesetzt. Ich erinnere mich beispielsweise an so ein fetziges Awareness-Video für Hafenmitarbeiter.
Der Innentäter, basierend auf wahren Ereignissen. Das ist Felix. Felix arbeitet seit vielen Jahren bei einem großen Fruchtlogistikzentrum im Hamburger Hafen als Entlader. Nach einem anstrengenden Arbeitstag mag er es abzuschalten und in seiner Lieblingsbar ein gutes Spiel zu genießen. Doch auch andere seltsame Gestalten besuchen diese Bar.
Aber, also jetzt mal abgesehen von diesem Video, sind wirklich auch konkrete, sehr, sehr sinnvolle Sachen passiert. Beispielsweise kannst du jetzt im Hafen bei so einer Hotline anonym anrufen und sagen, ich habe was Verdächtiges beobachtet, was weiß ich, Geldübergaben, Kokainübergaben oder jemand treibt sich da auf dem Hafengelände rum oder hat mich angesprochen. Es gibt ein strengeres Zugangssystem zu den Hafenterminals, das ist auch total wichtig. Es gibt mehr mobile Scanner im Hafen, also mit denen man diese Container röntgen kann. Da haben verschiedene Zollämter in ganz Deutschland sozusagen zusammengelegt und haben gesagt, wir können jetzt gerade einen mobilen Scanner entbehren und leihen jetzt mal Hamburg, bis dann Hamburg die großen neuen Geräte hat. Das brauchen wir so ein bisschen, bis sie da sind, sodass dann in Hamburg wirklich mehr Container geräumt werden können. Und außerdem auch ganz wichtig, seit einigen Jahren gibt es in Hamburg das gemeinsame Hafensicherheitszentrum. Da sitzen dann Vertreterinnen von Zoll, Polizei und Hafenwirtschaft zusammen und können eben Informationen austauschen und sich auch international vernetzen.
Aber was bringt diese Vernetzung?
Also Die Häfen tauschen sich untereinander aus, etwa über Schmuggelmethoden, sodass dann alle auf einem Stand sind und genau wissen, okay, darauf muss ich jetzt auch achten. Aber es gibt auch einen Austausch über akute Bedrohungslagen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, das war im Sommer 2024, das war so ein bisschen dramatischer. Da hat die Polizei in Antwerpen ein Telefonat abgehört von der kriminellen Bande da und die hat sich darüber ausgetauscht, dass gerade in Hamburg Kokain beschlagnahmt wurde durch den Zoll. Und dass jetzt harte Jungs, bewaffnete Täter aus Frankreich nach Hamburg unterwegs sind, um dem Zoll diese Drogen wieder abzunehmen. Also genau so einen Überfall zu machen, vor dem eben die Zöllnerinnen und Zöllner hier in Hamburg so Angst hatten. Und damals ging es um eine halbe Tonne. Und diese Info ging dann eben an den Zoll und wurde dann an alle möglichen Zolleinheiten verteilt. Einfach, weil man wirklich ganz konkret befürchtet hat, dass die Verwahrstelle, die Drogenverwahrstelle des Zolls jetzt überfallen werden könnte.
Und hat das geholfen, diese Vorwarnung?
Ja, also letztlich kam diese französische Gruppe nicht, zum Glück muss man sagen, aber das Thema hat dann trotzdem hohe Wellen geschlagen, einfach diese Information ist hier bei uns gelandet und wir haben darüber berichtet und dann gab es natürlich einfach auch eine große Diskussion darüber, vor welchen potenziellen Gefahren eigentlich Zollbeamtinnen stehen hier bei uns in Hamburg und ja, wie man sie besser schützen kann.
Aber wenn ihr jetzt beide von diesen ganzen Maßnahmen redet, die Sicherheitsmaßnahmen, internationale Zusammenarbeit und wenn man dann noch Lars Klingbeil hört, dann könnte man doch meinen, das hat was gebracht. Also wo ist der Haken?
Ja, es ist richtig, dass die Sicherstellungsmengen in den großen Häfen runtergehen und das sehr, sehr deutlich. Das sehen wir an den Zahlen. Also wenn man ganz unbedarft an dieses Thema rangeht, könnte man natürlich sagen, super, wir hatten eine Kokainwelle und die scheint jetzt langsam abzuebben. Diese dramatischen Folgen in der Folge natürlich auch. Wir haben reagiert, wir haben die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und es wird jetzt einfach weniger geschmuggelt und den Kartellen, den OK-Gruppen ist das einfach zu riskant geworden. Aber so funktioniert der organisierte Drogenhandel einfach nicht. Es gibt viel zu viele Hinweise darauf, dass heute nicht weniger Kokain auf den europäischen Markt gelangt, sondern eben mehr. Und dass die Sicherheitsbehörden einfach weniger Drogen beschlagnahmen, weil heute anders geschmuggelt wird als noch vor ein paar Jahren.
Nicht weniger Kokain, sondern sogar mehr, sagst du. Klingt irgendwie aber für mich auch nach einer steilen These. Wie kommst du darauf, Roman? Und vor allem, könnt ihr das irgendwie belegen?
Also man muss dazu sagen, es gibt in diesem Bereich keine amtlichen Statistiken. Die organisierte Kriminalität, die Drogenmafia, die führt ja keine Statistik über ihre Geschäfte, wie viele Drogen sie jetzt wirklich nach Europa geschmuggelt hat. Aber es gibt einige Sekundärdaten, die man schauen kann und die in ihrer Summe eine sehr klare Sprache sprechen.
Und die wären?
Ja, zum Beispiel betrifft das zum einen den Konsum an sich. Du kannst den Konsum von Koks und von Koksabwandlungen wie Crack oder Base auf verschiedene Arten messen. Du kannst zum Beispiel Menschen nach ihrem Konsum befragen. Du kannst das Abwasser in großen Städten auf Kokainabbaustoffe untersuchen. Du kannst dir auch Statistiken von Krankenhäusern und Notaufnahmen anschauen, in denen genau aufgeschlüsselt wird, wie häufig Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, eben unter dem Einfluss von Kokain standen. Und man kann natürlich auch schauen, wie häufig Menschen, die am Konsum von Drogen verstorben sind, wie häufig die Kokainrückstände im Blut hatten. Und wenn man sich diese Statistiken anschaut, dann sieht man eben, dass alle Statistiken darauf hinweisen, dass heute in ganz Europa mehr Kokain konsumiert wird als noch vor ein paar Jahren.
Und kann man das irgendwie beziffern? Also wie stark hat der Konsum zugenommen, Benedikt?
Also wenn man jetzt diese Befragungen anschaut, die Roman gerade eben auch angesprochen hat, wie viel Kokain so in Europa konsumiert wird, dann zeigt sich einfach ganz deutlich, es wird mehr konsumiert. Diese Konsumraten gehen wirklich deutlich nach oben. Wir können es einmal für Deutschland anschauen. Da haben vor 10 Jahren in der Gruppe der jungen Erwachsenen etwa 1,2% der Befragten angegeben, ja, ich habe in der letzten Zeit Kokain genommen. Die jungen Erwachsenen, das ist diese Gruppe der 18- bis 25-Jährigen. Und diese Zahl muss man sich einmal wirklich genauso anschauen, verdeutlichen. Die hat sich inzwischen verdoppelt. Mittlerweile sind es 4%, die angeben, ich habe in der letzten Zeit Kokain genommen. Und das ist quasi Deutschland. Wenn du jetzt noch in andere Länder schaust, Niederlande, Schweden, Irland und so weiter, dann sieht es da noch heftiger aus. Und ich gehe einfach mal ganz, ganz stark davon aus, dass diese Statistik bei Befragungen jetzt nicht wirklich das volle Ausmaß der Kokainwelle erfasst, einfach weil die Leute ja wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, da jetzt irgendwie anzukreuzen, ja, ich habe am Wochenende wieder gekokst.
Mhm. Aber gibt es irgendwie so andere Möglichkeiten, das zu erfassen, das zu greifen? Ich meine, 4%, das ist ja schon nicht nichts, ne?
Ja, 4% ist total ordentlich und da gehen auch irgendwie bei Drogenbeauftragten total alle Alarmanlagen an. Ich gucke ja auf das Thema schon eine ganze Weile, Roman auch so, und in meinem persönlichen Umfeld, weißt du, jetzt meine Privatstatistik, da könnt ihr auch nochmal sagen, ich habe das Gefühl, dass sich der Kokainkonsum ausgeweitet hat und zwar massiv. Ich finde einen Teil interessant, weiß nicht, wie ihr drauf schaut, wenn man so ins Stadtbild schaut, ja, also ich weiß nicht, Frankfurter Bahnhof oder Hamburger Bahnhofsviertel, da siehst du ja einfach gerade, dass wahnsinnig viele Leute unterwegs sind, denen es offensichtlich sehr, sehr schlecht geht. Das sind in der Regel Drogenkranke, ja, also die überwiegend Crack-abhängig sind, also die meisten nehmen da verschiedene Drogen sozusagen, aber Crack ist so die Hauptsache.
Und Crack ist ja auch eine Form von Kokain.
Hm? Genau, so aufgekochtes Kokain, leicht verändert, das wird dann geraucht. Was ich aber auch total krass finde, wenn du so in Bars oder Clubs unterwegs bist und darauf wirklich mal achtest, dann siehst du ja auch, keine Ahnung, große Schlangen auf der Toilette. Ich habe neulich erlebt, in einer ganz normalen Hamburger Kneipe neben mir am Tisch zieht jemand, also baut sich jemand Lines und zieht die. Ganz normale Kneipe, also weißt du, in der irgendwie völlig normale Leute unterwegs sind. Ich habe auch in der Kneipe neulich gesehen, dass ein Wirt ein Schild angebracht hatte, hier Kokainkonsum auf den Toiletten hing, das bitte hier nicht, weil der einfach Angst um seine Lizenz hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie Privatstatistik und kannst in der Pfeife rauchen und diese Befragungsstatistiken sind auch nicht irgendwie so richtig aussagekräftig. Aber es gibt noch einen Wert und das ist wirklich der Goldstandard. Der ist extrem aussagekräftig. Und dieser Wert, der macht eben auch alle Leute, die sich mit dieser Materie auskennen, gerade ziemlich nervös.
Du meinst die Großmarktpreise?
Ja, ganz genau.
Also die Großmarktpreise für Kokain.
Ja, genau. Also wenn Koks nach Europa kommt, dann werden die Ladungen ja in der Regel erstmal auf dem Großmarkt weiterverkauft. Das heißt, du kaufst in Lateinamerika ein Kilo für einen bestimmten Preis und anschließend wird dieses Kilo hier dann zu einem deutlich höheren Preis weiterverkauft.
Und wenn wir jetzt hier schon über Preise reden, wo liegen die?
Das ist eben das Verrückte. Die Kokspreise in Lateinamerika haben sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Das wissen wir auch von Quellen wie Harry, den ihr ja schon aus der ersten Folge kennt und der selbst bei einem Drogenschmugglerring aktiv war. Das ist zwar Vergangenheit bei ihm, aber er hört natürlich immer noch eine ganze Menge.
Okay, damit du Bescheid weißt, der aktuelle Preis liegt aus Kolumbien bei 6.000 Euro pro Kilo. Die anderen Länder, Südamerika, muss ich jetzt nochmal ermitteln, aber auf die Schnelle habe ich jetzt erstmal nur aus Kolumbien 6.000 pro Kilo.
Und hier in Europa hast du eben einen Preis, der von Region zu Region schwankt. Aber unterm Strich kann man sagen, dass ein Kilo Koks vor 4 Jahren in Belgien und Rotterdam etwa 27.000 bis 28.000 Euro gekostet hat. In Hamburg war das ein bisschen teurer. Da hat das ungefähr 38.000 Euro gekostet. Und 2025 lag der Preis in Belgien und in Holland dann bei etwa 14.500 Euro.
Aber das muss ich sagen, Roman, finde ich ja ganz schön heftig schon. Das ist ja eine, ja, fast eine Halbierung des Preises oder eine Halbierung, ja, in 2 Jahren, würde man sich in anderen Bereichen wünschen.
Genau, das ist ein absoluter Preisverfall. Dieses Phänomen sieht man nicht nur in Antwerpen und Rotterdam, das sieht man europaweit. Derzeit geht es gerade wieder ein bisschen rauf.
Und du hast von 2025 gesprochen. Habt ihr denn mal nachgefragt, was derzeit in Hamburg auf dem Großmarkt so für ein Kilo Kokain bezahlt wird?
Na klar.
Da wollte ich mich ja mal bei dir melden nochmal. In den aktuellen Preisen, die belaufen sich aktuell pro Block, also pro Kilo, zwischen 20.000 und 22.000 Euro. Ich hoffe, damit konnte ich dir deine Frage beantworten.
Also von 38.000 Euro auf 20.000 bis 22.000 Euro.
Genau, also unterm Strich ein sehr starker Preisverfall. Mittlerweile gibt es sogar Banden hierzulande, die ihr Kokain erstmal über längere Zeiträume lagern, in Erdbunkern zum Beispiel, bevor sie dann weiterverkauft werden, diese Mengen. Natürlich, weil man diese Preise nicht noch weiter drücken will und glaubt, okay, wenn ich jetzt meinen Koks erstmal bunkere und zurückhalte, dann warte ich eben auf bessere Zeiten, damit ich dann wieder auch mehr für mein Kilo bekomme.
Und da ist dann der Schluss, also es gibt Hinweise auf steigenden Konsum und gleichzeitig fallen aber die Preise. Das heißt, es muss einfach mehr Kokain auf dem Markt sein, ganz normal, marktwirtschaftliche
genau.
Gesetze.
Genau, Angebot und Nachfrage, das stimmt. Nach allem, was wir eben wissen heute, muss viel mehr Kokain auf dem europäischen Markt sein, sonst wären diese Preise nicht so niedrig. Und das, obwohl eben die Polizei heute weniger Kokain in den großen Häfen beschlagnahmt. Das scheint ja erstmal ein Widerspruch zu sein. Das heißt, es muss irgendwelche neuen geheimen Schmuggelwege geben, über die die Drogen hier ins Land kommen.
Geheime Schmuggelwege. Ihr sprecht ja auch nicht umsonst immer wieder von so einer unsichtbaren Kokainwelle. Gibt es denn irgendwelche Hinweise auf diese Schmuggelwege?
Man sieht Hinweise, es gibt die, teilweise gehen die auch durch die Presse. Es gab in den vergangenen Jahren ja immer wieder Fälle, da wurde Kokain auch in Deutschland angeschwemmt an Stränden, zum Beispiel hier im Norden, ich glaube auch Sylt war betroffen. Da hatten Drogenbanden offenbar versucht, das Koks eben nicht im Container bis in den Hafen zu transportieren, sondern bereits auf hoher See zu übergeben an Fischerboote und so weiter. Und dann gab es auch einen spektakulären Fall, da wurde Kokain im Seekasten eines Schiffes geschmuggelt. Das ist so ein Kasten an einem Schiff für Kühlwasser, der liegt unter der Wasseroberfläche. Und da tauchten dann wirklich richtige Profis im Futtermittelhafen von Brake nach diesem Kokain. Und die sahen auch wirklich aus wie im Film, komplett profimäßig ausgerüstet mit Trockentauchanzug, mit speziellen Atemgeräten, die unter Wasser keine Blasen machen. Die hatten auch so einen Unterwasserscooter, also Geräte, die mir jetzt eher bei so einer Marine-Spezialeinheit vermuten würde. Und dann haben wir natürlich insgesamt noch die Problematik mit den kleinen Häfen.
Genau, also ja, dieses Problem, die großen Hotspots sind irgendwie Vergangenheit und in den kleinen Häfen, da wird jetzt gerade mehr gefunden.
Total. Roman hat ja eben Brake angesprochen. Da ging es um ein paar hundert Kilo, also schon eine ganze Menge. Aber es geht auch deutlich mehr. Ein Beispiel dafür ist der Jade Weserport in Wilhelmshaven. Da war ich neulich zu Besuch und richtig gut. Ich stand quasi an der Kaimauer direkt bei diesen riesigen Schiffen. Du denkst ja echt so, du guckst auf so ein Haus und hab mir eben dieses Entladen dieser Schiffe angeschaut.
Ja, wir sehen jetzt hier ein Containerschiff mit eins der größten Containerschiffe, das hier so auf den Weltmeeren unterwegs ist.
Das ist Sven Kollhoff vom Hauptzollamt Oldenburg. Der leitet die Kontrolleinheiten des Zolls und ist auch für den Jade Weserport zuständig.
Ja, man steht vor einer großen Wand, ne, von Containern. Und von der Entfernung denkt man, ja, so ein bisschen wie so ein Lego-Baukasten. Ne?
Und jetzt muss man dazu sagen, der Jade Weserport, der ist nicht riesig. Der wächst auch ordentlich. Aber im europäischen Vergleich ist das eher so, ja, Mittelfeld. Also deutlich hinter Hamburg, auch deutlich hinter Bremerhaven. Und für den internationalen Kokainhandel hat der Jade Weserport bisher wirklich so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt.
Wir hatten bisher, wenn dann kleinere Mengen in der jüngsten Vergangenheit, das waren dann so um die 50 oder 150 Kilo Kokain, die wir finden konnten.
Also weißt du, nur um es nochmal deutlich zu machen, der Jade Weserport hatte noch bis vor kurzem nicht mal Stacheldraht oben auf dem Zaun. Und ich war dann mit Sven Kollhoff ein bisschen im Hafen unterwegs und wir waren auch unter anderem auf der Fläche, auf der der Zoll eben seine Container überprüft. Das haben an einem Tag auch ein paar Kollegen dann von Herrn Kollhoff da gerade gemacht. Also da nimmt man quasi dann so einen Bolzenschneider, macht so einen Metallstab auf, also bricht den, das ist Zollsiegel. Und dann wird eben da reingeschaut in diesen Container und es wird überprüft, ob die Ladung auch wirklich mit dem übereinstimmt, was auf den Frachtpapieren steht. Und Anfang Februar 2026 kommt es eben auch zu einer Containerkontrolle auf dieser sogenannten Beschaufläche des Zolls. Und irgendwie ist dieser Container den Zöllnern in der Masse der anderen Container, die hier täglich da an Land gehen, aufgefallen. Vielleicht, weil er aus Sierra Leone kommt, vielleicht, weil der Lieferweg irgendwie komisch war. Der Container sollte eigentlich weiter noch nach Spanien gehen. Ich weiß es nicht so ganz genau, der Zoll lässt sich da nicht so richtig in die Karten schauen.
Da stellte sich das so dar, dass auf dieser Beschaufläche, wo wir übrigens gerade stehen, wo die Container für uns bereitgestellt werden, so ein 40-Fuß-Container stand, wie der hier, den wir hier gerade anfassen, riesig. Übrigens auch die gleiche Farbe, das ist jetzt hier in dem Fall ein roter Container. Und ja, wir hatten die Türen geöffnet und haben angemeldet gehabt eigentlich Kakaobohnen. Jetzt passte aber das, was wir da gesehen haben, gar nicht zu diesen Säcken, die wir erwartet haben, sondern da waren ja, kistenartig schwarze ja, Verpackungen, die sich wie eine Wand aufgebaut hatten, als wir den Container geöffnet haben.
Naja, und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es sich bei den Kisten eben um Kokain handelt. Und zwar um richtig viel.
Es ist einer der größten Drogenfunde der vergangenen Jahre. Ermittler haben in Wilhelmshaven mehr als 8 Tonnen Kokain sichergestellt. Der Straßenverkaufswert, der liegt geschätzt bei 500 Millionen Euro. Das Kokain war bereits Anfang Februar gefunden worden und wegen der laufenden Ermittlungen wurde der Fall bisher aber geheim gehalten. Laut Zoll verlagern sich die Routen für den Drogenhandel zunehmend in kleinere und mittlere Häfen. Die Schmuggler reagierten damit auf erhöhten Ermittlungsdruck in den großen europäischen Seehäfen.
Ja, und man muss eben dazu sagen, der Jade-Weser-Port reiht sich da wirklich in den Trend ein. Es wird gerade europaweit mehr Kokain in kleinen Häfen gefunden. Und zwar eben nicht nur in Deutschland, sondern eben auch ja, Frankreich, Skandinavien, in vielen anderen Ländern.
Also kann man mit anderen Worten sagen, diese unsichtbare Kokainwelle, von der wir hier reden, die rollt insbesondere über die kleinen Häfen nach Europa?
Höchstwahrscheinlich ja. Und das Problem ist, man sieht davon eben bisher noch relativ wenig, einfach weil es in diesen kleineren Häfen noch nicht so die krassen Sicherheitsmaßnahmen gibt. Aber abgesehen davon muss es auch noch andere Schmuggelwege und Schmuggelmethoden geben. Denn es kommt einfach viel zu viel Koks nach Europa, als dass das nur über diese kleineren B- und C-Häfen laufen könnte. Und die Milliarden-Dollar-Frage, die ist natürlich: Wie genau passiert das? Mit welchen geheimen Tricks schaffen es diese kriminellen Banden derzeit, Zoll und Polizei auszutricksen?
Ja, Roman, und du sagst es, genau um diese Frage kümmern wir uns in Folge 3 von Kokain ohne Ende, unserer neuen Staffel vom organisierten Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Und da geht es dann um Drogenhighways im Atlantik.
Das Rauschgift wird auf offener See in der Regel übergeben und dann mit Schlauchbooten in Flussmündungen hineingebracht, gerade in Spanien und in Portugal, weit ins Landesinnere. Und dort sind die Täter, die das Rauschgift transportieren, mit Kriegswaffen mittlerweile ausgerüstet, die auch rigoros davon Gebrauch machen, wenn die Lieferung gestört wird.
Das war Folge 2 von Kokain ohne Ende. Autor dieser Folge: Benedikt Strunz. Mit Recherchen von Jörg Diehl, Antonius Kempmann, Roman Leberger und Benedikt Strunz. Mitarbeit: Eike Müller und Maja Rollberger. Redaktion: Lena Gürtler. Produktion: Jürgen Kopp, Christoph van der Werf und Cedric Stolt. Juristische Beratung: Klaus Siegmann und Philipp Steinhübel. Distribution: Nils Kinkel. Eine Produktion von NDR Info. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Make America great again.
Olaf Scholz gemeinsam.
Boah, stopp mal eben. Da wird man ja wahnsinnig. Ich bin Caro vom News-Podcast 630 und das ist Mathis.
Hi.
Und wenn ihr bei den ganzen Nachrichten jeden Tag auch manchmal so denkt, ey, den ganzen Mist, den will ich mir eigentlich gar nicht mehr geben, dann haben wir was für euch.
Bei 630 bekommt ihr die Nachrichten mit, die für euch wirklich wichtig sind, jeden Morgen ab 6.30 Uhr.
Und ich schwöre, es ist weder langweilig noch kompliziert. Einfach eintippen 0630.
In ARD Sounds oder der Podcast-App eurer Wahl.